Ich habe einen Schnack, der hilft eigentlich in jeder Lebenslage. Ich sage mal, nützt ja nichts.
Moin, moin, Hamburg!
Nützt ja nichts. Das sagt Jared die Baba, Moderator, Schauspieler, Musiker, Plattdeutschkenner und Gast dieser neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Mein Name ist Regine Marx und ich freue mich, dass Sie und ihr wieder dabei seid bzw. sind. Der Hamburger hat sich als Magazin das Ziel gesetzt, auf seinen großformatigen Seiten die Menschen vorzustellen, die diese Stadt so spannend und besonders machen. Und einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Jared die Baba zum Beispiel. Ich habe ihn im Uwe, seinem Club am Spielbudenplatz auf dem Kiez, besucht und mit ihm über Corona, Plattdeutsch und Sprache als Heimat gesprochen. Pardon, ich habe ihn bei Uwe besucht. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber das erklärt euch und Ihnen, Jared die Baba, am besten selbst. Viel Spaß.
Wir stehen hier im Uwe. Ich bin zu Gast bei Jared die Baba. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben in diesen unruhigen Zeiten, weil Clubs haben eigentlich nicht auf, das Uwe schon. Und hier ist große Show. Erzählen Sie mal.
Ja, wir stehen nicht im Uwe, sondern wir sind bei Uwe. Das ist mir ganz wichtig, weil Uwe ist ein Gastgeber.
Ah.
So betrachten wir das. Wir sind vier Uwes, wir sind vier Jungs, die den Laden hier betreiben. Und wir machen hier eine Show, die nennt sich Kulturona, die kulturelle Grundversorgung für Hamburg und für die Welt. Und für die Welt deswegen, weil uns auch tatsächlich Menschen aus Kolumbien, aus den USA, aus Kanada, aus England auch zugucken. Von da kriegen wir auch Mails. Und wir haben hier ganz klein angefangen, aus der Not entstanden. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Die ganzen Künstler, die haben keine Bühne, die können nirgendwo auftreten. Wir haben einen Club hier. Die Menschen zu Hause, die kriegen nur so, was ja auch sein Charme hat, Handy-Videokonzerte über Instagram, Facebook und die üblichen Verdächtigen. Und wir wollten irgendwie etwas Schöneres bringen. Und haben dann Kulturona aus der Traufe gehoben und haben das jetzt hier hingekriegt. Und das wurde immer größer und größer.
Hatte eine Dynamik. Für die es vielleicht noch nicht kennen, Uwe ist ein Club, wie Sie schon sagten, hier auf der Reeperbahn mit Blick auf den Spielbudenplatz. Also super Aussicht hier mit großem Balkon im Clubhaus St. Pauli.
Ja.
Und ich habe mich damals gefragt, als ich hörte, wer das war vorher das Cocoon von den Starons-Betrieben. Und ich habe mich damals gefragt, als ich hörte, wer das übernimmt. Okay, Jared die Baba zusammen mit Oliver Kleinfeld und weiteren Partnern. Sie haben ja gerade gesagt, sie sind vier Jungs.
Genau.
Der Mann ist ja Schauspieler, Musiker, Moderator, Autor. Eigentlich dürften sie gut beschäftigt sein. Warum denn jetzt auch noch Uwe?
Weil, also erstens hat Oliver mich gefragt. Oliver kannte Michael Pohanke und Frank Bertling, die unsere beiden Partner sind. Und die suchten noch jemand, der dazukommt. Und Oliver sagte, ich mache das nur, wenn du das machst, Jared. Und Oliver und ich machen ganz viel zusammen. Wir schreiben meine Tour zusammen, Stand-ups, Moderationen und arbeiten am Theaterstück. Also wir sind echt ein Tag-Team.
Okay.
Und wir haben immer gesagt, wir brauchen unsere eigene Bühne und wir haben die hier. Wir haben eine eigene Bühne, wir haben eine super Soundanlage, wir haben genau die richtige Größe, wir haben eine Bar, wir haben einen tollen Blick hier auf den Kiez. Das ist genau das Gefäß, wo die ganzen Gedanken, die Ideen, die wir haben, reinpassen. Und hier können wir Formate ausprobieren. Wir haben zum Beispiel den Melting Pot Comedy Abend, einen bunten Comedy Abend im wahrsten Sinne des Wortes, wo die Comedian, die hier auftreten, unterschiedlichste Herkünfte haben, unterschiedliches Alter, Religion, Geschlecht, alles komplett bunt. Das Publikum ist auch bunt, auch vom Alter her und vom Style her oder von der Art. Und das war immer unser großer Wunsch, etwas zu machen, wo sich jeder zumindest zu Hause fühlen kann, nämlich bei Uwe. Und das ist uns dann so langsam, wir haben es in zwei Monaten schon ein Stück weit geschafft. Es gab hier Konzerte, es gab Vinylabende, Poetry Slams, Nerd Nights und so weiter. Und das war einfach halt eine schöne Sache. Also ein Club, ich konnte gar nicht Nein sagen. Als Oliver sagte, komm, wir machen das, habe ich gesagt, gut, das ist die Gelegenheit. Ich wollte nie einen Club aufmachen, ich wollte immer mal eine Bar aufmachen in meiner Heimat in Oromia an einem großen See. Aber ein Club auf dem Kiez, das ist schon eine Ansage. Aber die Gelegenheit bot sich. Und wir haben auch gut angefangen. Also zur Eröffnungsfeier hatten wir viele Freunde und tolle Gäste hier und schönes Programm. Und dann ging eigentlich recht flott hier die Post ab.
Bei Uwe, kurz nochmal für uns, warum noch genau Uwe?
Es gibt ja viele Uwes. Es gibt Uwe Seeler, es gibt Uwe Bahn, es gibt Uwe Kantag, es gibt viele Uwes hier in dieser Stadt und noch viele, die ich noch gar nicht genannt habe. Uwe, ja, es gibt verschiedene Geschichten oder Legenden, wie Uwe entstanden ist. Auf der einen Seite gab es einen Uwe, den wir kennengelernt haben und in der Washington Bar. Und der uns einen Umschlag hingelegt hat und sagt, hier macht mal einen Club auf, da habt ihr schon mal Startkapital, legt mal los.
Ein Umschlag.
Ein Umschlag mit ein bisschen Geld drin.
Wie ich mir das so vorstelle, wenn jemand sowas rüberschiebt.
So wie es auf dem Kiez halt läuft. Wie es auf dem Kiez halt läuft.
Sehr schön.
Und weil der Uwe hieß, haben wir gesagt, gut, dann nennen wir den Club nach ihm. Dann kann man sagen, Uwe, da steckt auch im Englischen das You und das We drin. Wir kamen irgendwie auf den Namen. Das fügte sich und damit haben wir losgelegt. Der ist kurz und knackig. Man kann sich was vorstellen. Und Uwe ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, ist jetzt nicht nur eine Location, sondern Uwe ist auch ein Gastgeber. Deswegen sagen wir, viele sagen natürlich mal, wir sind im Uwe. Und dann sagen wir mal mit einem kleinen Augenzwinkern, na, im Uwe, das ist jetzt ein anderes Thema. Das muss man jetzt auf St. Pauli, klingt das gleich ein bisschen anders, wenn man im Uwe steckt. Wir sind bei Uwe. Wir sind bei Uwe zu Gast.
Hat ja auch was Plattdeutsches und dafür stehen Sie ja auch,
ja,
für plattdeutsche Sprache. Wenn ich mir die aktuelle Situation angucke, ich meine, Uwe startet ja mit einem kleinen Holpern, wenn man das euphemistisch ausdrücken möchte.
Corona, ja, sehr euphemistisch.
Ja, Corona, gerade so, es war ein guter Anfang und dann kam die richtige Bremsung. Ja. Welches plattdeutsche Wort beschreibt denn diese Lage, in der wir gerade alle stecken und in der speziell jetzt Sie und Ihr Team auch stecken am besten?
Ich habe einen Schnack, der hilft eigentlich in jeder Lebenslage. Ich sage mal, nützt ja nichts. So ist die Situation. Und ja, wir haben Januar, Februar und Anfang März noch Veranstaltungen hier gehabt. Die letzte große war die Aftershow-Party von Deichkind. Die haben ihr letztes Konzert in der Barclaycard Arena gespielt. Ich glaube, das war der 13. März. Die Bude war knackevoll. Dann haben wir hier hinterher noch im Anschluss gefeiert. Hier war auch eine Riesenparty und so weiter. Und dann zack, dicht die Hütte. Wir haben ja trotzdem, wir sind in Deutschland, wir fallen dennoch relativ weich hier. Also wir sind ja nicht in Ländern, wo man in die absolute Armut stürzt und Angst vor Hunger haben muss und vor der Möglichkeit, dass man keine medizinische Versorgung hat. Ich bin in Äthiopien geboren und habe den Bürgerkrieg kennengelernt. Ich war letztes Jahr noch da. Ich habe gesehen, unter was für Bedingungen Menschen leben müssen, weil ihnen aufgrund der wirtschaftlichen Situation, für die sie nichts für können, sondern weil es einfach internationale wirtschaftliche Beziehungen gibt, die das Land hat, zu Umständen und zu Zuständen kommt, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Wenn man das alles sieht, dass alte Menschen an der Straße sitzen und drei Zwiebeln verkaufen, damit sie ein bisschen Geld bekommen, dann sieht das ganz anders aus. Dann relativiert sich das, was wir an Sorgen haben. Natürlich habe ich Sorgen, natürlich mache ich mir natürlich Gedanken, kann ich meine Miete noch im halben Jahr bezahlen? Wie sieht das aus? Müssen wir umziehen? Was macht mein Job? Was macht Uwe? Werden wir das weitermachen können? Also es gibt auch hier existenzielle Ängste und auch Sorgen. Aber das relativiert sich für mich mal ganz schnell, weil ich weiß, es geht noch viel, 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 viel schlimmer auf dieser Erde. Und wenn man sieht, die Vertriebenen, die mit Booten dann rüberkommen und in Griechenland irgendwo landen und die Kinder, die dort in den Lagern sind, unter was für erbärmlichen Bedingungen und Verhältnissen die leben und auch hygienischen Bedingungen, dann erdet mich das sehr und dann denke ich wieder, gut, mach das Beste draus aus der Situation, in der du jetzt steckst, weil du hast Glück, du lebst in Deutschland, hier gibt es Krankenhäuser, hier gibt es eine medizinische Versorgung, hier gibt es ein Gesundheitssystem, hier gibt es einen Rettungsschirm. Der Staat hilft dir wenigstens die ersten zwei Monate und dann kannst du erstmal Luft holen und dich schütteln und dann weitermachen.
Das heißt, nützt ja nichts, Ärmel hochkrempeln.
Das ist meine Einstellung, ja.
Nicht lang schnacken.
Kopf im Nacken. Das kommt genau. Später. Das kommt später, wenn wir den Laden wieder aufmachen dürfen.
Da gibt's viel Kopf im Nacken.
Ja.
Was wäre dann das beste plattdeutsche Wort für die Situation? Wenn man wieder feiern darf.
Wenn man wieder feiern darf. Eigentlich sagt man dann Denmantau, ne? Denn, also ich glaube, weiß ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich habe noch kein Bild dafür. Mhm. Ich habe nur ein Gefühl. Ich glaube, wenn es wird ja jetzt nicht von jetzt auf gleich heißen, so, Corona ist vorbei. Das war's, Leute. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, sondern es geht ja immer Stück für Stück und millimeterweise. Aber irgendwann wird es ja so sein, dass wir dann die Clubs dann auch auf St. Pauli öffnen dürfen. Und dann wird schon, glaube ich, groß gefeiert, denke ich mal.
Ja, ich habe auch noch kein Bild dafür, wie das dann so ist.
Ja.
Vielleicht ist es auch alles ganz zaghaft.
Na, es wird vieles anders sein und es wird ja mal die neue Normalität besprochen und nichts wird vorher so sein, wie es vorher einmal war. Das weiß ich jetzt nicht. Also wir sind ja trotzdem immer noch dieselben Menschen. Ich hoffe, dass wir uns trotzdem danach wieder in die Arme nehmen dürfen und so weitermachen dürfen, wie vorher war. Mit dem Wissen, was passieren kann und mit der Erfahrung, die wir in dieser Zeit gemacht haben und auch natürlich mit dem Wissen, was möglich ist, wozu wir alle auch imstande sein können.
Mit Chance sind wir ein Stück schlauer.
Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind in Äthiopien geboren und Ihre Heimatsprache oder Ihre Muttersprache ist Oromo.
Ja, oder Oromifa, genau. Oromifa. Also die Sprache der Oromo, ja.
Könnten Sie einmal was sagen in Oromifa? Ich bin ein bisschen neugierig.
Amma afan Oromo yerun dubbadu, had uman namafin galumani fi namni biyakana afan Oromo bai ehen agenye, kanafi rodagesani, akayaruti bai aharaisen ittifakata.
Es hat einen sehr schönen Klang. Was haben Sie gerade gesagt? Ich hoffe nicht, dass Sie gemeckert haben.
Nein. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt was auf Oromo sage, wird das höchstwahrscheinlich keiner verstehen, weil man wenig Verbindung zur Oromo-Sprache hat. Und deswegen wird es ein bisschen fremdartig klingen.
Die meisten, behaupte ich mal, ist eine These, wird es wahrscheinlich auch gar nicht sagen, der Begriff erstmal.
Ja.
Also ich glaube, vielen ist das gar nicht beläufig, geläufig, diese Sprache.
Ja, obwohl es fast 50 Millionen Menschen gibt, die diese Sprache sprechen. Die Oromo sind das größte Volk in Ostafrika mit einer ganz langen Geschichte, mit einer langen Tradition und auch das größte Volk in Äthiopien, was seit 200 Jahren unterdrückt wird, systematisch unterdrückt wird. Und keiner weiß, dass es so ist. Das ist schade.
Das ist mehr als schade.
Ja.
Und es sprechen wahrscheinlich dann definitiv mehr Menschen Oromo oder Oromifa als Plattdeutsch.
In der Tat.
Welche Sprache liegt Ihnen denn näher? Ja, ein Experte für bedrohte Sprachen, wenn man so will. Wobei es Sprache ist.
Ja, Experte, Liebhaber, würde ich sagen. Experten befassen sich ja tatsächlich wissenschaftlich auch damit. Mhm. Vielleicht bin ich auch ein Experte, weil ich es lebe und also sozusagen praktiziere und nicht theoretisiere, was ja auch wichtig ist. Welche Sprache liegt mir näher? Oromifa ist natürlich meine Muttersprache, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die erste Sprache, die ich gesprochen habe. Deswegen ist das natürlich meine Sprache, meine erste Sprache. Dann Plattdeutsch ist eine absolute Herzenssprache.
Ja.
Und es gibt viele Parallelen, weil meine Muttersprache war lange Zeit verboten. Also wir durften sie in Äthiopien nicht sprechen, durfte in der Schule nicht unterrichtet werden. Wenn man Oromo gesprochen hat oder Oromifa gesprochen hat, konnte es passieren, dass man ins Gefängnis kommt und so weiter. Und Plattdeutsch war ja hier auch verpönt. Verboten würde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem war es nicht so gut zu sprechen. Diese Kinder sollen erstmal Hochdeutsch lernen, sonst kommen sie durcheinander. Mit Plattdeutsch kommst du nicht weit. Es gab Kinder.
Ist nicht schick.
Ist nicht schick. Naja, es wurden auch einige diskriminiert, weil sie Plattdeutsch gesprochen haben, weil sie irgendwie einfache Leute sind und vom Land kommen oder Bauern sind oder so. Und das hat ja dazu geführt, dass diese Sprache dann auch sich zurückentwickelt und dass leider weniger Menschen dann die Sprache sprechen. Jetzt werden sich viele Menschen der Bedeutung dieser Sprache bewusst und versuchen, ihr wieder Leben einzuhauchen. Aber lange Zeit, wie gesagt, war es verpönt und so ähnlich war es ja auch mit meiner Muttersprache. Und ich finde, Sprache ist Heimat und Sprache ist nicht nur Transportmittel für Worte oder für Gedanken, sondern dahinter verbirgt sich ja viel mehr die Geschichte einer Region, eines Landes, die Mentalität. Wie der Satz nützt ja nichts, ist ja so ein bisschen auch eine norddeutsche Art und dass man so an die Dinge rangeht. Und deswegen, für mich ist Plattdeutsch auch Heimat, meine zweite Heimat hier im Norden. Und damit verbinde ich auch viele Erlebnisse und viele Emotionen und Gefühle hier. Da meine Eltern sind Oromos, die wichtigsten Jahre, das sind die ersten 4 Jahre, habe ich in meiner Heimat Oromia verbracht. Ich spreche die Sprache immer noch und das sind sozusagen meine Wurzeln. Und dann bin ich unfreiwillig nach Deutschland gekommen, nämlich aufgrund des Bürgerkrieges. Mhm. Und für mich war schon als Kind immer wichtig, die Sprache zu erlernen und schnell, um mit den Menschen, auch mit den Kindern, mit den Kontakt aufzunehmen. Und Plattdeutsch hätte ja auch einfach nur Hochdeutsch sprechen können. Aber für Plattdeutsch
wäre auch eine Wahl gewesen.
Wäre auch eine Wahl gewesen. Aber für Plattdeutsch habe ich mich irgendwie dann irgendwann entschieden. Also ich war im Plattdeutschen Kinderchor, habe Plattdeutsche Lesewettbewerbe mitgemacht und habe relativ jung schon einen besonderen Zugang zu den Menschen gehabt, die das sprechen. Und das war ein anderer als zu den hochdeutschen Menschen. Und das sind sozusagen gewachsene Wurzeln und eine neue Form von Heimat und eine neue Form der Zugehörigkeit. Und ich lebe jetzt seit über 40 Jahren hier. Deswegen ist es eine andere Form von Heimat, in die ich reingewachsen bin und die ein Teil von mir geworden ist. Die meine ostafrikanische Heimat Oromia, die habe ich in mir. Und die neue Heimat, die ist ein Teil von mir geworden. Also die kam hinterher. Deswegen hat es natürlich unterschiedliche Qualitäten und auch unterschiedliche Bedeutung. Beide miteinander zu vergleichen oder aufzuwiegen, würde gar nicht passen.
Sie haben mal eine Doku, also eine Reportage gemacht. Ich glaube, es war auch eine Serie. Da haben Sie Menschen in aller Welt besucht, die Plattdeutsch sprechen.
Ja.
Hat das mit dem besonderen Zugang da auch gleich funktioniert?
Sofort. Mit unterschiedlichsten Menschen, weil ob das nun Plattdeutsche in Brasilien, in Sibirien, in Südafrika, ehemalige Farmer, die von dem Apartheid-System profitiert haben und mich früher mit Sicherheit nicht auf ihre Farm gelassen hätten, mit dem bin ich in ein nettes, herzliches Gespräch gekommen, weil wir Plattdeutsch gesprochen haben. Und das Gespräch endete dann damit, dass ein gewisser Farmer, ich weiß nicht mehr, Eggers heißt der mit Nachnamen, dann sagte, Mensch, Jared, du bist ein von uns. Also es verbindet. Ich bin auch mit Menschen in Verbindung gekommen in Chile oder mit Ureinwohnern aus Paraguay, die kein Spanisch sprechen und auch kein Englisch, sondern die sprechen ihre eigene Sprache dort, Englet. Und wir konnten uns auf Plattdeutsch unterhalten. Also das muss man sich mal vorstellen. Einer von den verschiedenen indigenen Völkern dort. Und wir haben uns auf Plattdeutsch unterhalten. Das war schon krass.
Das ist wirklich lustig, wie die Sprachwurzel dann doch manchmal zusammenfließt.
Ja.
Man muss sagen, es heißt ja immer Plattdeutsch, aber das ist ja komplexer, als man denkt. Das Hamburger Platt unterscheidet sich ja zum Beispiel sehr vom Angelita-Platt, aus diesem Angelita-Bereich, wo ich herkomme.
Ja.
Da sind ja manchmal auch wirklich grundlegende Unterschiede.
Ja.
Was für ein Platt ist denn Ihres? Gelernt haben Sie es ja in Falkenburg.
Genau, also ich spreche das Oldenburger Platt, aber da ich jetzt bestimmt seit fast 15 Jahren beim Fernsehen bin und beim Radio, hat sich das sozusagen zu einem Medienplatt entwickelt. Aber man hört trotzdem, wo ich herkomme. Also die Ostfriesen sagen zum Beispiel wie Bünd, wir sagen wie Sünd. Die Ostfriesen sagen Schkoul und wir würden sagen Schoul, zu Schule. Ne? Mhm. Also es gibt so verschiedene Dialekte des Plattdeutschen, genauso wie aus dem Hochdeutschen. Das Hamburger Hochdeutsch ist ja ein anderes, das stolpert auch manchmal über den Spitzenstein. Mhm. Das hat man dann in bestimmten Regionen, hat man das halt nicht in diesem Maße. Und so gibt es auch unterschiedliche Färbungen, unterschiedliche Dialekte des Plattdeutschen, die man in Bremen anders spricht als in Rostock und in Hamburg. Da hört man dann von der Klangfarbe schon die Unterschiede.
Aber das kann man wahrscheinlich auch nicht werten. Oder gibt es da eine Form des Platts, wo Sie sagen, das klingt besonders gut?
Nee, ach, ich höre das gerne. Also das ist auch nicht wegen gut, sondern ich höre das Ostfriesische total gerne. Mhm. Ich mag total gerne das Mecklenburger Platt. Also,
warum?
Na, weil das auch so schön breit ist. So, ne? Die, wenn man so in Rostock ist oder so, die haben da auch eine so schöne breite Art. Die hört man hier in Hamburg auch. Aber da ist es nochmal anders. Das mag ich gerne. Also das zeigt ja auch, was für eine Vielfalt diese Sprache hat. Und wenn man dann nochmal das Münsterländer oder das Osnabrücker Platt hört, die Kürn Platt, das hört man auch wieder raus. Das ist wieder ein ganz anderes Plattdeutsch. Und das zeigt einfach, dass es fast schon von einer Milchkanne zur anderen wieder unterschiedliche Wörter gibt, die der einen nicht kennen, aber das zeigt, wie bunt diese Region ist, obwohl es ein Land ist, obwohl es Norddeutschland ist. Aber wenn man vom Harz bis nach Kiel hochfährt oder von Rügen bis zur ostfriesischen Grenze nach Holland hin, das ist alles Norddeutschland und da gibt es die unterschiedlichsten Plattdeutsch-Färbungen.
Sie sind ja ein sprachlich versierter Haushalt, nehme ich an. Ihre Frau ist Portugiesin,
ja,
soweit ich es gelesen habe. Sie sind auch mehrsprachig aufgewachsen. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Sie haben zwei Söhne.
Ja.
Ist es wichtig, dass die auch Plattdeutsch lernen und Portugiesisch und eben auch Deutsch und Oromif? Oder wie machen Sie das? Oder Mifa
schon? Also Deutsch ist das, was wir zu Hause sprechen.
Mhm.
Meine Frau achtet darauf, dass auch mal ein bisschen Portugiesisch da ist.
Mhm.
Ich achte darauf, dass Oromifa da ist. Eigentlich sind die Großeltern diejenigen, die das dann auch noch mal pushen.
Mhm.
Wir sind dann schon ein paar Mal in Portugal gewesen und dann kriegen die natürlich auch von der portugiesischen Verwandtschaft mit und sprechen dann auch nach ein paar Wochen auch ein bisschen Portugiesisch.
Ja.
Meine Eltern, beziehungsweise jetzt halt nur meine Mutter, da mein Vater ja nicht mehr lebt, versucht mit den Jungs auch hier und da Oromo zu sprechen. Ich probiere auch noch mal ein bisschen was reinzupacken. Die kennen so ein paar Wörter, ein paar Schnacks, aber richtig sprechen tun sie es nicht. Ich bin einfach zu wenig zu Hause und hab es versäumt, da intensiv dran zu arbeiten.
Wie plattdeutsch ist dann das Uwe?
Ich mache mich hier sehr stark für plattdeutsch. Also wenn wir einen Comedy-Abend haben, im Melting Pot moderiere ich auf plattdeutsch.
Ja.
Wir wollen hier eine plattdeutsche Talkshow machen,
mhm,
oder eine plattdeutsche Late-Night-Show.
Ja.
Bei Kulturona haben wir jetzt schon ein oder zwei Plattdeutsch-Shows gemacht. Wir wollen mehr Plattdeutsch machen, also eine komplette Plattdeutsch-Show mit plattdeutschen Gästen, Musikern, Künstlern, Talk-Gästen. Also Plattdeutsch ist mir ganz wichtig und sollte eine Plattform hier sein für Kunstschaffende, Kulturschaffende, die hier dann auf die Bühne kommen und irgendwas auf Plattdeutsch machen, weil wir sind auf dem Kiez, St. Pauli, Hafen, da darf Plattdeutsch natürlich nicht fehlen. Schon gar nicht in einem Laden, wo ich mit beteiligt bin.
Ist das etwas, was die Leute anzieht? Sind die dann neugierig oder ist es bei anderen Veranstaltungen dann wahrscheinlich voller?
Ja, das ist ja eine Frage, wie man das aufzieht. Es gibt so ein bisschen Vorbehalte, dass die Menschen denken, ah, Plattdeutsch, das versteht keiner.
Oder was soll das?
Ja, was soll das? Einige finden es cool oder viele finden es cool. Es wird ja immer, bekommt immer mehr Zuspruch.
Mhm.
Und dass es keiner versteht, das wollte ich unbedingt wissen und bin mit einem Stand-up-Programm so 15 Minuten nach Berlin-Wedding gegangen, nach Köln und nach München und habe das auf der Bühne probiert. Und das funktionierte. Die Leute haben gelacht, fanden es witzig, mhm, fanden es ein bisschen skurril,
mhm,
aber es funktionierte. Und die haben auch verstanden, was ich gesagt habe. Von daher, Plattdeutsch versteht kein Mensch, ist absoluter Quatsch. Selbst in Bayern verstehen die das. Die finden nämlich Mundarten auch gut. Und wenn man langsam spricht und nicht so ein krasses Plattdeutsch spricht, dann funktioniert das auch.
Ja, die Bayern versteht man ja auch, wenn die langsam sprechen und nicht so ein krasses,
ja, genau,
Bayerisch,
genau,
sprechen.
Ja.
Aber es klingt schon eckig in den Ohren, wahrscheinlich, weil man anders gepolt ist.
Ja, aber dann muss man muss zuhören dann. Ne? Yeah. Das ist halt das Ding. Und dann hören die Menschen auch aufmerksamer zu. Wir hatten einen Inder hier in der Comedy-Show, der sagte, er hat das Plattdeutsche besser verstanden als das Hochdeutsche, weil es dichter am Englischen ist.
Ach, das ist doch großartig.
Ja, eben.
Sie wurden ja auch jetzt sogar ausgezeichnet für ihren Einsatz und haben unter anderem, glaube ich, den Preis bekommen, Heinrich-Schmidt-Varien-Preis.
Ja.
Wie wichtig sind denn solche Auszeichnungen auf Ihrem Weg für das Plattdeutsche?
Ach, ich finde das schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil das schon auch eine Anerkennung dafür ist, für das, was ich für die Sprache tue. Und mich auch dafür einsetze und das hat mich sehr gefreut, dass ich diesen Preis bekommen habe. Den haben ja auch die Foftig Pens bekommen, Gerd Spiekermann, mhm. das Unsorgtheater, Ina Müller. Und in dieser Reihe dann auch genannt zu werden, ist schön. Und ich hoffe, dass es einfach noch mehr Menschen auch dazu animiert, Plattdeutsch zu sprechen, also ihre Heimatsprache zu sprechen, ihre Wurzeln näher kennenzulernen. Weil ich glaube, jemand, der weiß, wo er herkommt, mhm. der seine Wurzeln kennt, ist auch offener anderen Wurzeln gegenüber, anderen Kulturen, weil er weiß, was es bedeutet und ist viel wertschätzender als jemand, der Angst hat, dass man ihm irgendwas wegnimmt oder so. Ja. Wurzeln kann dir keiner wegnehmen, die hast du, die sind tief im Boden.
Was beschreibt denn auf Platt Hamburg als Stadt den Charakter?
Soll ich das auf Plattdeutsch sagen?
Ja.
Hamburg. Hamburg ist, ja, wie sicher, das ist die Dörr to the Welt. Ja, aber Hamburg ist auch ein Dörp mit einem großen Fluss und Flughafen. Die Lü sind jümmers Suche, hartlich. Und als ich sage, hab wie ein großer Kuddelmuddel in der Stadt. Das ist das plattdeutsche Wort für Vielfalt. Wir habt St. Pauli, wir habt Altno, wir habt Winterhude, wir habt Blankenese. Da lebt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und die sind unterschiedlichen Gegenden her. Und ich finde, wenn du durch Hamburg fährst, hast du so ein bisschen auch das Gefühl, du fährst durch die Welt.
Mhm. Gibt es da einen Stadtteil, wo Sie sagen, da schlägt Ihr Herz am lautesten oder am höchsten?
Da, wo ich wohne, Altona.
Warum?
Ich finde, Altona ist die Welt. Ist wirklich so. Also es ist so ein vielfältiger Stadtteil. Musikalisch, kulinarisch, was die Menschen angeht, was die Architektur angeht, was auch die sozialen Schichten angeht. Es ist alles da zu finden. Und wir haben die Elbe fußläufig, kann man sie erreichen. Es ist einfach schön.
Ich liebe ein schönes Altona. Kuddelmuddel.
Ja, ein richtig schönes Kuddelmuddel.
Gucken wir ein bisschen in die Glaskugel, wenn Dan Marteau, dieser Satz, gesprochen ist
ja.
und der Balkon gefüllt ist.
Ja.
Wie geht's dann weiter? Welche Pläne haben Sie für sich persönlich erstmal und danach für Uwe?
Für mich persönlich, also mal gucken, was passiert. Also ich habe musikalisch, ich bin an einem Album dran. Plattdeutsches Album, das mhm. nennt sich auch Kuddelmuddel. Ich habe auch ein paar Songs schon aufgenommen. Das würde ich gerne fertigstellen und damit dann auf Tour gehen und Konzerte spielen. Das ist ein großer Wunsch. Auch mit meinem plattdeutschen Stand-up-Programm würde ich natürlich gerne durch die Republik ziehen und zwar auch in den Süden. Also ich möchte gerne mit Plattdeutsch die gesamte Republik bereisen. Also wirklich auch über die Grenzen des Nordens hinweg und den Rest der Republik platt machen sozusagen. das ist so das, was ich erstmal als größeres Ziel habe. Ich möchte gerne nächstes Jahr einen plattdeutschen Monat initiieren mit mehreren Leuten und zwar im ganzen Norden, wo überall platt gesprochen wird, in den Schulen, im Radio, in der Zeitung, man muss jetzt nicht einen ganzen Monat platt schnacken, aber dass man dann Aktionen macht, wo Plattdeutsch gesprochen wird. Ich bin mit verschiedenen Ministerien schon im Gespräch und gucke, was wir da machen können. Wenn wir mit Kulturona noch wachsen und daraus, wenn das eine ständige Show wird und das fortführen können, wie wir gestartet haben, das wäre ein Traum und dann mal gucken, was sich sonst noch so ergibt.
Das hört sich doch nach großartigen Plänen an.
Ja.
Ich freue mich drauf,
ja.
wenn es wieder losgeht und dann Macho hier ist ja. und dann diesen Club mal anders zu erleben, als ich ihn heute erlebe. Heute wird hier noch hart gearbeitet.
Heute wird hart gearbeitet, ja.
Kulturona findet man über Ihre Website, beziehungsweise über die Uwe-Website.
Genau, also kulturona.de oder einfach auf uwe.de oder über die Uwe-Facebook-Seite oder über meine Seite. Es gibt überall, wird es verlinkt.
Okay.
Und dann kann man dahin finden.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.
Dan Marteau, das war Yareti Baba und wir finden, der Mann passt mit seiner Hamburg-Liebe und seinem Optimismus perfekt in diesen Podcast. Ihnen hat's gefallen? Dann bewerten Sie diesen Podcast gerne auf Apple Podcasts oder Spotify. Teilen Sie ihn und empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Das freut uns sehr. Mehr Hamburger finden Sie online unter www.dehamburger.info, auf Instagram und Facebook und natürlich in unserem Magazin. Das gibt's am Kiosk und überall, wo es beste Magazine gibt. Das war's für heute. In Hamburg sagt man Tschüss. Passen Sie auf sich auf. und wir hören uns.